DW Menschen und Märkte.
Willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind. Hier einige unserer Themen. Computermesse Cebit. IT-Branche will Vertrauen zurückerobern. Und der Euro im Höhenflug. Hintergründe zu den Ursachen. Das und mehr jetzt. Ich bin Klaus Ulrich. Mit ihrem Motto Datability zielt die Computermesse Cebit in Hannover auf den Trend zu immer größeren Datenmengen und die Verantwortung im Umgang damit. Erwartet werden bis zum kommenden Freitag 230.000 Fachbesucher. China ist neben Deutschland größtes Ausstellerland, noch vor Großbritannien. Insgesamt präsentieren sich 3.400 Standbetreiber. Erstmals seit 2008 kommt wieder mehr als die Hälfte der Aussteller aus dem Ausland. Wichtige Frage auf der Computermesse auch in diesem Jahr: Wie kann Europas digitale Wirtschaft den Rückstand zum Silicon Valley aufholen? Was sind die Stärken der deutschen IT-Wirtschaft? Aus Hannover berichtet Henrik Böhme.
Besseres Wetter gab es wohl noch nie zu einer Cebit. Die Sonne strahlt über dem Messegelände in Hannover, die Temperaturen sind frühlingshaft. Ob das allerdings ausreicht, die weltgrößte Computermesse zu einem Erfolg zu machen, das muss sich erst noch zeigen. Denn die Veranstalter setzen erstmals komplett auf Geschäftskunden und Fachbesucher und richten die Messe damit neu aus. Privatanwender sind zwar noch willkommen, werden aber nicht wirklich das finden, was sie interessiert. Es soll vor allem um das IT-Business gehen, um Produkte und Services für Unternehmen, um die Analyse großer Datenmengen, die Verschmelzung von industrieller Fertigung mit dem Internet und um das große Thema Datensicherheit. Das waren auch die Themen, für die sich Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Messerundgang am Montag besonders interessierte.
Für uns in Deutschland ist natürlich die ganze Anwendungswelt extrem wichtig, denn wir sind als klassisches Industrieland mit einer Bruttowertschöpfung auch noch von über 20% durch Industrie natürlich darauf angewiesen, dass diese Industrie mit der Software besonders gut verschmilzt. Und die Cebit zeigt, wir sind an vielen Stellen recht gut, aber wir müssen uns ranhalten, dass nicht andere besser sind und an einigen Stellen müssen wir sogar aufholen. Das muss man ganz nüchtern sehen.
In der Tat, der weltweite Markt für Informationstechnologie und Telekommunikation wird in diesem Jahr wohl auf 3 Billionen Euro wachsen, ein Plus von 4,5%. Das ist mehr als das vorhergesagte weltweite Wirtschaftswachstum und macht deutlich, wie wichtig die Branche mittlerweile ist. Auch in Deutschland wird der Umsatz zulegen, nicht so kräftig, aber nach Schätzung des Industrieverbandes Bitkom immerhin um 1,7%. Und die Deutschen bräuchten sich keineswegs zu verstecken, sagt Bitkom-Geschäftsführer Bernhard Rohleder.
IT Made in Germany ist in den Segmenten, in denen wir gut sind, in Deutschland in der Tat sehr gefragt. Die deutsche IT-Sicherheitsbranche zum Beispiel ist sehr stark. Und wir sind in einigen Bereichen, was die Technologie angeht, also das Lösungsangebot, das Produkt- und Geräteangebot, auch gut. Das gilt insbesondere für alles, was Embedded Technologies sind, also die eingebundene IT, die Sie so nicht sehen, an der Schnittstelle zum Maschinenbau, zum Anlagenbau, zur Elektrotechnik, zur Medizintechnik. Dort sind wir herausragend gut und brauchen auch uns international vor niemandem zu verstecken.
Im weltweiten Ranking findet sich Deutschland auf Platz 5 hinter den USA, China, Japan und Brasilien. Kein schlechter Platz, findet Martina Köderitz, die Chefin von IBM Deutschland. Sie präsentierte der Kanzlerin beim Standbesuch ein gemeinsames Forschungsprojekt von IBM mit dem Autozulieferer Continental.
Der IT-Markt in Deutschland gehört zu den Top 5 Märkten rund um die Welt und von daher sind wir als IBM hier nach wie vor stark präsentiert und investieren auch in dem Entwicklungslabor in Böblingen. Und wir sehen jetzt gerade in solchen Projekten wie hier mit Continental natürlich, dass Deutschland eine wunderbare Plattform bietet, die klassische Industrie mit der IT-Industrie zusammenzuführen.
Doch trotz aller Euphorie, die in Hannover zu spüren ist, die Branche hat gleich mehrere Probleme. Der schwere Vertrauensverlust durch die NSA-Affäre und die Enthüllungen Edward Snowdens und der große Rückstand deutscher und europäischer IT-Firmen zu den meist in den USA beheimateten Konzernen wie Microsoft oder Google. Diesen Abstand zu verringern, das will auch die Software AG, ein Unternehmen aus Darmstadt mit weltweit 5.200 Mitarbeitern, das Produkte zur Analyse großer Datenmengen anbietet. Vorstandschef Karl-Heinz Streibig.
Ja, sicherlich. Die Kleinteiligkeit Europas ist ein Problem im Vergleich zur großen homogenen Markt. Wenn man sich vorstellt, der US-Markt ist ein homogener Markt und genauso groß wie der europäische Markt mit 28 Sprachen und 30 Legalsystemen. Da haben wir schon ein Handicap, aber die Lösung ist, dass wir deutsche Firmen versuchen, in den USA stark zu werden und Europa die Heterogenität zu beherrschen. Wenn wir beides schaffen, dann haben wir es auch geschafft.
Aber was mindestens genauso wichtig ist, Vertrauen muss wiederhergestellt werden. Ein Schlagwort, das bislang noch nie auf einer CeBIT so häufig zu hören war. Christian Illek, der Chef von Microsoft Deutschland.
Ich glaube, wir müssen im Angesicht der Abhörskandale der letzten Monate deutlich das Vertrauen in die IT-Industrie stärken. Und dafür wird es drei Teilnehmer brauchen. Das ist einerseits die Industrie selbst, die natürlich ihre Produkte immer sicherer machen werden muss, transparent auch im Umgang mit Daten sein muss und natürlich auch die Kundendaten schützen muss. Wir brauchen die Politik, die den Rahmen schaffen muss, und wir brauchen die Anwender, die tatsächlich auch die Werkzeuge nutzen. Und diese drei Akteure müssen einen, wie wir es nennen, New Deal für die digitale Wirtschaft schaffen.
Das seien auch die Voraussetzungen dafür, dass Europas Digitalwirtschaft den Anschluss an die Weltmarktführer zumindest verringern kann, glaubt Illek. Gelingen soll das auch mit der gezielten Förderung junger IT-Unternehmen, sogenannter Start-ups. Ein solch junges Unternehmen war 1972 auch Systemanalyse und Programmentwicklung, kurz SAP. Es ist heute der einzige deutsche IT-Konzern von weltweiter Bedeutung. Ex-Vorstandschef Henning Kagermann, heute Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften.
Ich glaube, dass wir große Möglichkeiten haben, dass gerade Startups, kleine Unternehmen schnell wachsen können. Allerdings müssen diese Infrastrukturen, diese neuen digitalen Infrastrukturen in Deutschland noch errichtet werden. Dann sehe ich erhebliches Potenzial. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Andere sind auch schon dabei. Wir müssen das jetzt angehen, weil sonst kann es sein, dass wir eben keine führende Position behaupten können.
Über die IT-Abhängigkeit von US-Großkonzernen zu jammern und andererseits zu wenig zu tun, dass echte Alternativen aus Deutschland und Europa kommen, das passe nicht zusammen, ist hier in Hannover an vielen Stellen zu hören. Vielleicht kommt die von der Bundesregierung ausgerufene Netzallianz für Deutschland, die deutsch-britischen Pläne für ein superschnelles mobiles Internet oder die Idee der Bundeskanzlerin für einen digitalen Binnenmarkt in Europa gerade noch rechtzeitig.
Henrik Böhme war das von der CeBIT in Hannover. Anfang April soll die Reform der Ökostromförderung in Deutschland beschlossen werden. Bis dahin wird kräftig gestritten, wie sehr die Industrie an den Kosten der Energiewende beteiligt werden soll. Die Pläne von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel gehen einigen Branchen deutlich zu weit, insbesondere den energieintensiven Industrien, die in Berlin heute einmal mehr vor Gefahren für den Standort Deutschland gewarnt haben. Eine Art Lobbyarbeit in eigener Sache. Christel Blanke.
Martin Knehr redet nicht lange drum herum. Keines der Ziele der Energiewende sei bisher erreicht worden, sagt der Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Metalle.
Wir haben jetzt mehr CO2-Ausstoß. Wir haben letztlich gesehen deutlich höhere Strompreise. Und es gibt natürlich angespannte Situationen in der Versorgung.
Die Industrie nun stärker an den Kosten der Energiewende beteiligen, so wie es Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel plant, löst aber keines der Probleme. Da sind sich die Vertreter des Verbandes energieintensiver Industrien, zu denen die Bereiche Baustoffe, Chemie, Glas, NE-Metalle, Papier und Stahl gehören, einig. Über diesen Branchen schwebt das Damoklesschwert einer drohenden Deindustrialisierung, warnt Utz Tillmann vom Verband der Chemischen Industrie.
Wir haben 2012 das erste Mal wieder mehr Sachanlageinvestitionen außerhalb Deutschlands gehabt als im Inland. Und das war das erste Mal seit 2001, dass sich diese Situation so wieder eingestellt hat. Das heißt, dass mehr Auslandsinvestitionen getätigt worden sind als Inlandinvestitionen.
Auch wenn es der energieintensiven Industrie insgesamt zurzeit noch gut gehe, drohe eine schleichende Abwanderung, sagt auch Martin Knehr von der Wirtschaftsvereinigung Metalle.
Keiner käme im Augenblick auf die Idee, letztlich gesehen, ich spreche schon gar nicht mehr von Hütten in dem Bereich, aber auch Teile der Weiterverarbeitung entsprechend in Deutschland anzusiedeln.
Große Teile der energieintensiven Industrie sind bisher weitgehend von der EEG-Umlage befreit, über die der Ausbau erneuerbarer Energien gefördert wird. Künftig sollen nur noch Unternehmen befreit werden, die nachweislich im internationalen Wettbewerb stehen. Und das auch nicht mehr komplett. Von 15-20% ist die Rede, die auch diese Betriebe von der EEG-Umlage zahlen sollen. Das verlangt die EU-Kommission, die in den Industrierabatten eine unerlaubte Beihilfe vermutet. Die Branchenvertreter halten die Befreiung dagegen nicht für eine Subvention, sondern für einen Ausgleich für internationale Wettbewerbsverzerrungen, so Knehr. Er warnt,
dass, wenn wir weg sind, es für den Bürger nicht billiger wird, sondern gegebenenfalls teurer. Wenn man die Umlage nimmt von 23,6 in diesem Jahr, dann zahlt der Verbraucher 8,3 davon und was häufig nicht wahrgenommen wird, die Industrie eben 7,4 Milliarden.
Klaus Windhagen vom Verband Deutscher Papierfabriken rechnet vor, dass die rund 100 Papierunternehmen in Deutschland schon jetzt etwa 38 Millionen Euro EEG-Umlage pro Jahr bezahlen.
Wenn nach den Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien ein Betrag von 20% gefordert würde, stiege das ungefähr auf 150 Millionen Euro im Jahr. Das nähert sich dann dem, was die Branche im letzten Jahr insgesamt über alle Betriebe verdient hat.
Dazu kämen allein in der Papierindustrie rund 80 Millionen Euro, sollte Wirtschaftsminister Gabriel wie geplant den Verbrauch von Eigenstrom ebenfalls mit der EEG-Umlage belasten, so Windhagen.
Wir produzieren knapp 50% unseres Stroms als Eigenstrom.
Anfang April soll die EEG-Novelle vom Bundeskabinett verabschiedet werden.
Christel Blanke über die Reform des Ökostromgesetzes. Der Euro, er ist so teuer wie seit 2,5 Jahren nicht mehr. Ob nun Adidas oder der Autozulieferer Continental, sie und viele andere Konzerne klagen. Das mache sich negativ in den Geschäftsbilanzen bemerkbar, sagen die Manager. Hintergründe zu den Ursachen der Euro-Stärke von Ulla Herrmann.
Der Euro steigt und steigt. Zeitweise kostete die europäische Gemeinschaftswährung um die 1,39 Dollar. Damit war sie so stark wie seit 2,5 Jahren nicht mehr. Urlauber freut's, meint David Kohl. Er ist Chefvolkswirt der Schweizer Großbank Julius Baer.
Für den Verbraucher ist es immer dann ein Vorteil, wenn man tatsächlich im Ausland einkauft. Dort kann man billiger einkaufen, wenn man eine starke Währung hat.
Doch die Manager der großen deutschen Konzerne stöhnen. So klagt der Vorstandschef Elmar Degenhardt vom Reifenhersteller Continental. Nicht nur die Flaute der Weltwirtschaft habe die Bilanz vermiest, auch der Höhenflug des Euro.
Der auf unsere Umsatzzahlen natürlich erheblich negativ einwirkt.
Ähnliche Töne hörte man dieser Tage auf vielen Pressekonferenzen. Ob beim Sportartikelhersteller Adidas, beim Chemie- und Pharma-Riesen Merck oder beim Nivea-Hersteller Beiersdorf. Dazu Ulrich Leuchtmann, Devisenstratege der Commerzbank.
Naja, der Euro ist natürlich schon stark. Wenn man den vergleicht damit, wie er Ende 2012 war, hat er schon ordentlich zugelegt. Und das belastet natürlich vor allem die Unternehmen, die auf Export angewiesen sind, weil es macht ihre Waren im Ausland teurer.
Was aber macht den Euro so stark? Der Devisenexperte bei der Commerzbank verweist auf die Europäische Zentralbank und deren Zinspolitik.
Ja, die EZB hat ja letzte Woche die Zinsen nicht gesenkt. Dadurch, dass die Zinsen nicht noch niedriger werden, wird der Euro auf den Devisenmärkten nicht noch unattraktiver. Und viele hatten mit Zinssenkung gerechnet, den Euro vorher verkauft, die müssen jetzt wieder zurückkaufen. Und das macht ihn stark.
Stabile Zinsen und sind sie noch so niedrig, locken also Anleger an. Hinzu kommt, das Vertrauen in die Eurozone ist gestiegen. So Sebastian Wanke, Volkswirt beim Analysehaus Sentix.
Wenn wir auf unsere Daten blicken, dann ist es wohl die Konjunktur, die den Euro treibt. Denn die Konjunkturerwartung und auch vor allen Dingen auch die Lage in Euroland verbessert sich zusehends, während eben in den anderen Industrieländern, vor allen Dingen in den USA, die Konjunktur ein bisschen eher auf der Stelle tritt.
Viele russische Investoren ziehen wegen der Turbulenzen im Heimatland ihr Geld ab. Sie legen es im vermeintlich sicheren Euroraum an. Stützt auch das den Höhenflug des Euro? Erneut der Devisenexperte von der Commerzbank Ulrich Leuchtmann.
Das kann sein, aber ich glaube nicht, dass die Kapitalflüsse aus Russland jetzt an sich so entscheidend waren. Es sind halt auch Kapitalflüsse von anderen, die aus unsicheren Währungen, beispielsweise Emerging Market Währungen, sonst wo in der Welt, aus brasilianischem Real, türkischer Lira, umschichten in den Euro jetzt mehr und nicht nur in den Dollar.
Ab wann aber tut es den deutschen Unternehmen richtig weh?
Na, ich glaube schon, wenn wir gerade in der Geschwindigkeit, in der Euro in letzter Zeit gestiegen ist, wenn das weitergehen würde, dann täte es den Unternehmen bald weh. Und deshalb glaube ich auch, dass das nicht passieren wird, weil die EZB klar gemacht hat, dann wird sie vielleicht doch reagieren.
Deswegen glaubt der Devisenexperte Ulrich Leuchtmann auch nicht daran, dass der Höhenflug des Euro anhält. Er warnt vor Panikmache. Zudem hat die Stärke des Euro einen entscheidenden Vorteil für Unternehmen. Rohstoffe wie Öl werden meist in Dollar gehandelt. Durch die Schwäche der US-Währung werden sie günstiger. Damit müssen auch deutsche Unternehmen weniger für ihre Einfuhren zahlen. Immerhin ein kleines Trostpflaster.
Der Euro auf dem Höhenflug. Ulla Herrmann war das. Die SGL Group, der Wiesbadener Spezialgraphithersteller, schreibt tiefrote Zahlen. Die Umsätze gehen zurück, der Aktienkurs gibt deutlich nach, Anteilseigner bekommen in diesem Jahr keine Dividende. Dabei gelten die Produkte aus dem Hause SGL als zukunftsweisend. Carbon soll beispielsweise in den neuen BMW-Modellen eingesetzt werden. Wie passt das zusammen?
Eine Industriehalle im bayerischen Wackersdorf. Hunderte von Spulen sind hier auf Gerüsten in der ganzen Halle aufgehängt. Es sieht ein bisschen so aus, als ob hier Nähgarn aufgewickelt würde, wenn die Spulen nicht so viel größer wären. Und wenn das, was auf die Spulen gewickelt wird, nicht viel dicker und irgendwie auch dehnbarer wirken würde als ein Nähfaden. Es handelt sich um Carbon, einen Stoff, der aus Kohle gewonnen wird, der hier dazu dient, Kunststoffe zu verstärken. Die werden dann zum Beispiel im Autobau eingesetzt. Mit Carbon für die Autobranche will die Firma SGL Carbon mit Sitz in Wiesbaden zukünftig immer mehr Geschäft machen. Noch schreibt diese Sparte Verluste. Noch wird das Carbon auch in relativ kleinen Mengen eingesetzt, bei speziellen Bremsen zum Beispiel für Porsche, Bugatti oder Lamborghini. Aber die Einsatzmöglichkeiten für Carbon sind vielfältiger. Ein Wunderwerkstoff könnte das mal werden, meint Heinz Steffen. Er hat bei der Analysefirma Fair Research Firmen wie SGL Carbon genau im Blick.
Also das Besondere daran ist einfach der Materialstoff an sich, weil er sehr stabil ist, eine hohe Festigkeit hat und auf der anderen Seite sehr leicht, sodass sie dann natürlich das überall sehr gut einsetzen können und andere Rohstoffe, also wenn Sie jetzt beispielsweise Stahl oder Aluminium nehmen, durchaus ersetzen in Zukunft. Und dementsprechend führt das dazu, dass weniger Energie verbraucht wird und dass auch die Produktion, wenn es dann auf industrieller Basis geschieht, deutlich günstiger wird.
Großaktionärin bei SGL Carbon ist Susanne Klatten, reichste Frau Deutschlands und auch Großaktionärin von BMW. Zusammen mit BMW kontrolliert Frau Klatten das Unternehmen. Und zusammen mit BMW hat SGL Carbon auch den nächsten ambitionierten Schritt vor. Die Karosserien der neuen Elektromodelle von BMW, i3 und i8, sollen komplett aus Carbon hergestellt werden. Eine Revolution im Fahrzeugbau. Heinz Steffen.
Absolut. Die Idee, dieses Fahrzeug von BMW i3 komplett aus Carbonfaser herzustellen, also die Karosserie, ist aus meiner Sicht so revolutionär. Bisher macht das kein anderer Hersteller. Es hat natürlich sehr lange gedauert, bis man diese Produktion insgesamt aufgebaut hat. Und man muss auch sehen, dass es sehr schwierig ist, in diesem Bereich immer die gleiche Qualität zu erzeugen, Taktzeiten zu haben, um einen kontinuierlichen Produktionsablauf zu gewährleisten.
100 Millionen Euro investiert SGL Carbon jetzt in ein neues Werk. Damit soll die Kapazität erst erreicht werden, um die erwartete Nachfrage nach i3 und i8 Modellen zu befriedigen. Schon wird gemunkelt, dass auch im neuen BMW 7er Modell, das nächstes Jahr auf den Markt kommen soll, ein großer Teil der Karosserie aus Carbon sein soll.
Der 7er, das wäre das klassische Automobil, Stückzahlen, wenn man so rechnet, 60.000. Das würde dann aber gleichzeitig wieder bedeuten, dass sie schon wieder an ihre Kapazitätsgrenzen kämen, wenn sie die Gesamtkarosse in Carbonfaser machen würden.
Das heißt, SGL Carbon würde Opfer des eigenen Erfolgs. Je mehr Carbon als Werkstoff im Autobau gefragt ist, desto mehr Kapazitäten muss SGL Carbon aufbauen, was viel Geld kostet. Zukunftstechnologie. Für Anleger hat es den Anschein, als gäbe es im Moment mehr Risiken als Chancen. Außerdem müssen Investoren in SGL Carbon immer im Blick behalten. Noch verdient die Firma mit der Sparte Carbon für den Fahrzeugbau kein Geld. Das Hauptgeschäft macht der Konzern mit der Herstellung und dem Verkauf von großen Graphitelektroden, die man zum Schmelzen von Altmetall einsetzt. Und auch in diesem Geschäft fielen im letzten Jahr Verluste an.
Soweit der Beitrag von Konrad Busen. Und das war's auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören. Machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.